Wir sind aufgewachsen mit der Erzählung, Adolf Hitler war böse, die USA sind gut und haben uns befreit. Ersteres ist klar. Aber was, wenn die USA in Wirklichkeit geholfen hätten, Hitler überhaupt groß zu machen? Mein Gast hat akribisch recherchiert und ein Buch abseits des Geschichtsunterrichts geschrieben. Danach haben US-Konzerne den Nazis Geld gebracht, die Wehrmacht aufgerüstet und Hitler sogar zum Medienliebling gemacht. Die USA haben auch andere Diktatoren unterstützt, Mussolini zum Beispiel oder Franco. Nach Lektüre wird klar, die Weltmacht, die im Namen der Demokratie den Planeten reformieren will, hat immer nur ein Ziel. Profit fürs Kapital. Koste es, was es wolle, egal wo. Europa, Lateinamerika, Asien, überall das gleiche Spiel. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Werner Rügemer.
Guten Tag.
Schön, dass Sie wieder da sind. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Publizist, interventionistischer Philosoph, Buchautor, Referent, Berater und Stadtführer. Sie haben an der Uni Bremen zum Dr. Phil promoviert, als Autor für den WDR Radio- und TV-Features erstellt. Sie schreiben für viele Publikationen, darunter die Nachdenkseiten, und das vorwiegend zu den Schwerpunkten internationale Kapital- und Arbeitsverhältnisse, Privatisierung und Unternehmenskriminalität. Das sind auch die Themen Ihrer Bücher. Wir haben bereits über die Vermögensverwaltungskrake BlackRock gesprochen. Ihr neues Buch heißt Verhängnisvolle Freundschaft, wie die USA Europa eroberten, erste Stufe vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg. Und ein sehr dichtes Buch, muss ich sagen. Aber ich war ziemlich baff, als ich gelesen habe, wie sehr die USA die europäischen Diktatoren unterstützt haben. Also zum Beispiel Franco, Mussolini und aus deutscher Sicht besonders interessant Adolf Hitler und Nazi-Deutschland. Wieso haben sich die USA für Hitler interessiert?
Ja, die USA hatten ja im Ersten Weltkrieg die europäischen Alliierten kreditiert, finanziert, für den Krieg aufwendig ausgerüstet, also Großbritannien, Frankreich, Russland. Und da haben die ja viel Geld investiert, hohe Kredite, wo sie dann natürlich auch hofften, klar, dass die dann auch zurückgezahlt werden. Und deswegen war dann die im und dann nach dem Ersten Weltkrieg sehr stark aufkommende sozialistische Bewegung in Europa und natürlich dann vorrangig auch in Russland für die USA eine extreme Gefährdung ihrer Gewinne. Und US-Konzerne hatten ja auch schon im zaristischen Russland investiert, hatten Banken dort, Filialen und im Ölgeschäft und so weiter. Ne? Und mit der sozialistischen Regierung ab 1917, ne, da mussten sie zu Recht befürchten, ja, da wird nicht so zurückgezahlt, wie das gewünscht ist. Da wird möglicherweise enteignet.
Also in Deutschland?
In Russland.
Ach, in Russland.
In Russland.
Ach so, in Russland, ja.
Ja, ne, deswegen sind ja dann am Ende des Krieges 1918, 19 die USA mit Militär, das sie ja dann schon in Europa, Westeuropa hatten, zusammen mit den ehemaligen Kriegsgegnern auch, mit den Alliierten, Frankreich, Großbritannien, aber auch mit den Kriegsgegnern zusammen, Deutschland und Österreich-Ungarn, in Russland einmarschiert und wollten ja die sozialistische Regierung stürzen und haben dann, ne, die aus der zaristischen Armee übrig gebliebenen oligarchischen Generäle, die ja dann, ne, nach der Einrichtung der sozialistischen Regierung mit Lenin und so, die haben ja dann die Reste der zaristischen Armee noch zusammengehalten und wollten ja auch die sozialistische Regierung stürzen, wurden vom Westen, von den USA und so weiter unterstützt. Das klappte aber nicht, die haben verloren. Und und deswegen haben dann die USA auch in den anderen Staaten in den reichen Staaten Westeuropas, die sie kreditiert hatten für den Ersten Weltkrieg, also in Frankreich, in Italien, in Deutschland, in Spanien, die aufkommenden antikommunistischen, antisozialistischen Bewegungen unterstützt, die dann ja auch dann sozusagen erfolgreiche, im Sinne der USA, erfolgreiche Diktaturen geworden sind.
So in dem, nach dem Sinne, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Ja, und eben für die Garantie dafür, dass diese Alliierten ihre Kredite zurückzahlen.
Ich habe gelesen, dass einer der reichsten Männer der Welt, Ford, Henry Ford, von der Autobauer, Hitler als erstes entdeckt hätte.
Ja, also 1922, das habe ich ja in dem Buch dann zitiert, hat ja schon die New York Times berichtet, Hitler, ne, also die New York Times hatte einen Reporter in die NSDAP-Zentrale mit Hitler und so weiter geschickt, weil Hitler irgendwie interessant geworden war. Und ja auch eifrig aus dem von Ford herausgegebenen Buch über die Juden und so weiter zitiert hat. Und, ne, und die New York Times berichtete schon 1922, aha, Hitler hat in seinem Arbeitszimmer ein großes Foto von Henry Ford und hat erzählt, dass er den also bewundert. Und dass er also ihn nicht nur bewundert wegen Antisemitismus oder so, sondern vor allem wegen seiner erfolgreichen Massenproduktion von Autos und eben auch, dass er gleichzeitig zwar für die Arbeiter sorgt, aber mit Gewerkschaften überhaupt nichts zu tun haben will. Also sozusagen eine paternalistische, sozusagen schon im Betrieb diktatorische Gewalt über die Arbeiter ausübt, sie aber gleichzeitig, ne, mit Wohnungen und Autos gut versorgt. Und das kommt ja schon, das kam ja damals schon diesem Konzept, wie Hitler sozusagen eine Gesellschaft führen würde, auch ziemlich nahe.
Aha, die hatten also auch ideologische Schnittmengen, Sie sagen der Antisemitismus. Also gab es denn überhaupt in den USA in dieser Zeit ein Antisemitismusproblem?
Ja, ja, genau. Deswegen ist ja Ford sozusagen die Avantgarde des Antisemitismus in den USA gewesen, weil ja bekanntlich die Kapitalmächtigen in den USA, was wir vereinfacht als Wall Street bezeichnen, die Mächtigen mit dem amerikanischen Aufstieg des Kapitalismus, mächtig groß gewordenen Wall Street Banken, waren ja ausnahmslos von eingewanderten europäischen Juden gegründet worden. Und die waren ja dann auch mit dem Aufstieg des amerikanischen Kapitalismus im 19. Jahrhundert, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, ja auch die führenden Aktionäre der großen amerikanischen Konzerne, Steel Corporation und so weiter, geworden. Und und da war natürlich jetzt ein neuer Aufsteiger wie Ford, der in kurzer Zeit, also der größte Automobilhersteller in den USA und dann auch schon weltweit wurde, der mochte dann die alten, regierenden, führenden Kapitalisten, die ihm auch nicht so toll gesonnen waren und nicht so toll mit Krediten die mochte der so nicht. Und deswegen hat er ja sein dann auch weltweit verbreitetes Buch, Der ewige Jude und so weiter, dann verfasst. Und wie ich in dem Buch ja dargestellt habe, das hatte dann schon in der Weimarer Republik, das wurde sofort auch in Deutsch übersetzt von einem Leipziger damaligen großen Verlag, das hatte in der Weimarer Republik schon 22 Auflagen. Ja, und dann unter Hitler, dann kam das bis zur 36. Auflage. Ne? Also, und das war auch in England so und in Frankreich, also in allen wichtigen Sprachen. Und deswegen war das jetzt sozusagen gar nichts besonders Außenständiges, dass Hitler dann sich eben auch für diesen weltberühmten, erfolgreichen, das war ja nicht nur einfach so ein antisemitischer Propagandist, sondern war ja zugleich der erfolgreichste Industrielle. Also der Erfolg, der wirtschaftliche Erfolg gab ihm Recht und damit noch eine besondere, gewichtige Position.
Ich habe ja auch bei Ihnen gelesen, dass die US-Konzerne nach dem Ersten Weltkrieg sich auch wieder in Deutschland angesiedelt hatten. Und dann haben diese US-Konzernlenker in Deutschland auch bei der Ausgrenzung, Entlassung und Diffamierung von Juden mitgemacht. Und was auch erstaunlich ist, was heißt erstaunlich, aber erschreckend, die großen US-Kapitalisten wie Rockefeller und Carnegie investierten mit ihren Stiftungen auch in die deutsche Wissenschaft, zum Beispiel in die Rassenforschung, fanden auch die Nürnberger Rassengesetze prima und haben zusammen mit deutschen Eugenikern das Standardwerk Grundriss der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene herausgebracht. Davon haben wir im Geschichtsunterricht nichts gehört.
Ja, aber das ist ja vielfach auch in der amerikanischen Publizistik dokumentiert worden. Also vielleicht als Zwischenbemerkung, die meisten dieser in Deutschland, in Europa wenig bekannten oder unbekannten Tatsachen habe ich ja vor allem aus US-amerikanischen Quellen entnommen. In den USA gab es dazu nach dem Ersten, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg, in den USA gab es ja viele hundert qualifizierte, kritische oder auch faktenorientierte Historiker, Wissenschaftler, Soziologen und so weiter. Und die haben dicke Bücher geschrieben. Die habe ich mir zum großen Teil antiquarisch besorgt und oder auch in der Kölner Stadtbibliothek oder per Fernleihe in anderen. Da musste man schon in Deutschland suchen, bis man das alles findet. Aber das ist sozusagen unwidersprochen alles publiziert worden in den USA. Und aber in fast allen Fällen nicht ins Deutsche übersetzt worden. Ja? Wo doch sonst, also jeder amerikanische Krimi und so weiter, der wird ja sofort ins Deutsche und so weiter, in Englische und also in
England. Also die Erzählung vom guten Amerikaner sollte auch, glaube ich, nicht beschädigt werden in dieser Zeit. Ja. Was ich sehr lobend finde, Sie machen im Grunde vergessene Geschichte wieder sichtbar mit Ihrem Buch. Und deswegen, weil mir wirklich vieles nicht so deutlich bekannt war. Wie genau haben denn die USA oder die US-Konzerne Hitler und Nazi-Deutschland unterstützt?
Ja, also wie gesagt, der Henry Ford war der Vorreiter in Deutschland. Und der hat ja dann auch, und das ist ja, das ist zum Teil ja auch in Deutschland in der Geschichtswissenschaft dokumentiert worden, dann ab etwa 1923 sozusagen Hitler mit der damals ja ziemlich hohen Summe von jährlich $50.000 sozusagen regelmäßig unterstützt und hat ja dann auch, als Hitler als Regierungschef und das NS-Regime etabliert waren, ja dann auch den großen Chefs der amerikanischen Konzerne, wie eben Ford selbst und den von General Motors, von IBM, die haben ja dann in Deutschland den höchsten Orden bekommen und so. Das ist ja auch international dann auch so dokumentiert worden und oder zum Beispiel in Deutschland bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, da ist es ja bekannt, es gab für die Gründung der Bundesrepublik zur Aufsicht von Seiten der USA, auch für die Verabschiedung des deutschen Grundgesetzes, ja den amerikanischen Hochkommissar John McCloy. Ja, das war ein einflussreicher Wall Street Anwalt, war dann ja auch nach dem Krieg Präsident der neu gegründeten Weltbank und wurde dann aber 1949 für die strategisch wichtige Aufgabe, nämlich die neu gegründete Bundesrepublik und ihren Gründungskanzler Konrad Adenauer sozusagen zu beraten oder auch zu beaufsichtigen.
Ja, und bei Ihnen habe ich gelesen, dass McCloy eigentlich ein Fan der Nazis und auch ein Fan von Hitler war, und zwar schon sehr früh, und dass er zusammen mit Adenauer, also als er dann der hohe Kommissar der USA für die Bundesrepublik war, verhindert hat, dass Komplizen, Deutsche wie Amerikaner, der Nazis aufgedeckt wurden.
Ja, ja, und das habe ich ja dann auch aus amerikanischen Quellen so dargestellt, zitiert, der einflussreiche Wall Street Anwalt aus einer großen Wall Street Kanzlei, John McCloy, hat ja schon ab 1922 Mussolini beraten.
Okay.
Ja? Na, der hielt sich mehrere Monate extra in Rom auf, um also Mussolini, das war ja der erste, ne, der erste richtig erfolgreiche Diktator in Europa, der ja, also Italien war ja auch, gehörte auch zu den Alliierten, die von den USA Kredite bekommen hatten im Ersten Weltkrieg. Und ja, und Mussolini hat dann eben auch Kredite bekommen für den Bau von Straßen und Trockenlegung von Sümpfen und was in Italien eben so anstand, und John McCloy hat Mussolini beraten, hat dann auch Hitler beraten, ne, und war dann auch, ne, der Hochkommissar für die von den USA ja mitgeförderte Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Ne, und diese Kontinuität, also, ne, ich erwähne das jetzt mal so als Beispiel. Es gibt einen bekannten amerikanischen Historiker, der heißt Kai Bird, und der hat eine, glaube ich, 600 Seiten dicke Biografie über John McCloy veröffentlicht in den USA. Und da steht das alles drin. Ja, und das kann man alles nachlesen. Ich habe mir das Buch besorgt und das, so weiter. Und es ist aber auch nie ins Deutsche übersetzt worden.
Also ja? Ihr Quellenverzeichnis ist extrem lang. Also das muss man sagen. Da können sich die Leute dann richtig dran abarbeiten. Was mir auch nicht so bewusst war, dass US-Firmen für die Wehrmacht produziert haben, bis hin zu Antrieben von Kampfflugzeugen und Raketen.
Ja, ja, ja. Also zum Beispiel der auch heute, glaube ich, drittgrößte US-Rüstungskonzern Raytheon, ne, der hat zusammen mit BMW Raketenantriebe in Hitlerdeutschland entwickelt, ja, für die V1 und V2 und so weiter. Und das ist ja auch durch dicke Bücher amerikanischer Historiker umfangreich dargestellt worden, wie IBM, ne, das, ne, der führende Datenverarbeiter damals, ne, der hat also zur Modernisierung der deutschen Wirtschaft beigetragen, aber auch, ne, zur Datenerfassung in den Konzentrationslagern. Ne? Okay. Ja, ne, das hat der amerikanische Historiker Edwin Black ausführlich dargestellt. Das ist also.
Das heißt, IBM hat im Grunde für die Deutschen, für die Konzentrationslager gearbeitet?
Ja. Ja, ja.
Wissend, dass es diese Konzentrationslager gab?
Ja, also jedenfalls Aufträge für die von KZ-Aktivitäten, Häftlingen und so weiter sind von IBM ausgeführt worden. Und ne, also ich wohne ja in Köln, und da habe ich natürlich genauer ne, die große Ford-Filiale in Köln genauer mal mir angeschaut. Ford hatte ja in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg zwei Filialen gegründet, zunächst in Berlin und dann ab 1930 in Köln, und ne, hat natürlich zunächst PKWs produziert, und ist dann aber im Laufe der Kriegsvorbereitung Ende der 1930er Jahre und dann im Krieg zum größten, also neben General Motors, die hatten ja Opel gekauft, ne, und beide Autokonzerne, also vielleicht zur Erläuterung, weil viele das nicht wissen, also die Autokonzerne, auch in den USA, also Ford und General Motors in den USA, Studebaker damals auch, die haben ja sehr schnell ihre Produktion in Rüstungsgüter, in Rüstungsfahrzeuge umgestellt. Ne? Deswegen eben auch zum Beispiel BMW und so und mit Raytheon zusammen für den Raketenantrieb und Opel und Ford haben dann eben für die Wehrmacht jetzt keine PKWs mehr gebaut, sondern eben sozusagen Kriegsfahrzeuge, kriegstaugliche LKWs, Transporter, ne? Und Ford in Köln, ne, war übrigens die Ford-Zentrale für alle Ford-Filialen auch in den besetzten Staaten. Ja, Ford hatte ja in, glaube ich, 6 verschiedenen europäischen Staaten nach dem Ersten Weltkrieg auch Filialen gegründet, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich beispielsweise, in Belgien. Und aus Köln, Ford Köln, war dann auch die Zentrale für die anderen Ford-Zentralen in den besetzten, von den Nazis besetzten Staaten. Und hat da eben auch die von den Nazis in Auftrag gegebene Produktion geleitet.
Aber wurde das alles von der US-Politik unterstützt?
Es wurde nicht in Frage gestellt und es wurde nicht thematisiert. Also beziehungsweise, ich sage es nochmal zu Ende, dann komme ich auf diese Frage zurück, ob das unterstützt wurde in den USA. Also die höchste Anzahl an Wehrmachts-LKWs von Ford in Köln wurden 1944 produziert. Also im vorletzten Kriegsjahr und auch in den ersten Monaten von 1945 wurden noch produziert.
Und das war Ford unter amerikanischer Leitung?
Nein, also die Leitung, also die Vorstände und die Aufsichtsräte wurden von Deutschen besetzt, die sich dann da, ne, NSDAP-Funktionäre, die haben dann zwar nicht viel getan, aber die haben dann ihre Tantiemen abgeholt.
Aber der Profit ging nach Amerika?
Nein, der Profit wurde zurückgehalten. Es gab die Auflage, dass der Profit nicht überwiesen wird, sondern er musste reinvestiert oder zurückgehalten werden. Und deswegen wurden dann auch für andere amerikanische Filialen die Gewinne dann erst nach dem Krieg ausgezahlt. Aber es gab keine Enteignung. Es gab überhaupt keine Enteignung. Ford und so weiter blieb im amerikanischen Eigentum.
Wahnsinn. Und sogar britische Konzerne haben den deutschen Rüstungsgüter verkauft. Rolls-Royce, ja, sogar Motoren für Kriegsflugzeuge, die hätten wissen können oder ahnen können, dass diese Kriegsflugzeuge einmal gegen Großbritannien fliegen. Schlägt da die Gier die Vernunft?
Ja, sicherlich. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf Ihre vorherige Frage. Gab es da nicht in den USA eine Kritik an dieser Praxis? Und die gab es. Es gab ja den Finanzminister Morgenthau. Ne? Der wurde ja dann später nach dem Krieg wegen des Morgenthau-Plans bekannt. Und Morgenthau war schon vor und auch während des Krieges der amerikanische Finanzminister. Er war, wie man auch am Namen sehen kann, jüdischer Herkunft. Und der hat mit einem Team aus seinem Ministerium diese Zusammenarbeit amerikanischer Konzerne mit Nazi-Deutschland auch im Krieg in Frage gestellt und kritisiert. Ne, das Ministerium unter Morgenthau hat eigene Ermittlungen aufgenommen, aber das wurde dann in der Roosevelt-Regierung und vor allem unter Führung des State Department wurden die zurückgepfiffen und hatten in dieser Hinsicht nichts mehr zu sagen, weil eben, ne, das ist ja im Krieg, im Kapitalismus ja eher so, dass dann die Konzerne und die Rüstungskonzerne sozusagen dann doch noch wichtiger sind oder ausschlaggebender sind als die Regierung.
Mhm. Jetzt muss ich mal dazwischen fragen, hätte, also ohne die USA und ohne die Unterstützung der US-Konzerne, hätte Hitler so groß werden können? Und
Nein.
Also im Grunde, die USA haben Hitler groß gemacht? Kann man das so sagen?
Ja, also sie haben entscheidend dazu beigetragen, einmal zur Modernisierung der Wirtschaft und der Wehrmacht. Also ne, der Ausgangspunkt war ja insofern sozusagen günstig, weil in der Weimarer Republik durfte ja nach dem Versailler Vertrag Deutschland nur ein Mini Militär unterhalten. Ich glaube, das waren 60.000 Soldaten, aber die durften keine Flugzeuge haben, keine großen Schiffe und keine Panzer und so weiter. Und deswegen ging ja der Aufbau der hitlerischen Wehrmacht sozusagen von null an und konnte sozusagen die modernsten Verfahren, die modernsten Technologien und so weiter mit einbeziehen. Und die kamen eben zum großen Teil aus den USA. Die USA waren technologisch führend, das ist ja bekannt.
Mhm. Und in den USA ging es in erster Linie ums Geld.
Wann war die amerikanische Kriegserklärung an Nazi-Deutschland 1941 nach dem Überfall auf Pearl Harbor? Ja, und die USA waren ja mit Hitler-Deutschland nicht im Krieg. Ne? Und also das war sozusagen, ne, völkerrechtlich und so weiter, war das sozusagen ganz sauber.
Aber die USA, wenn sie da diese ganzen Rüstungsgüter geliefert hatten und auch die Briten, dann mussten sie sich doch gedacht haben, dass Hitler einen Krieg vorbereitet.
Ja, und das war natürlich eine Richtung des Krieges, der von den USA und auch von der britischen Regierung, den britischen Unternehmen, auch von den britischen Royals, ja, befürwortet wurde, denn das war ja klar, der Hauptgegner Hitlers war der Kommunismus, Russland, die Sowjetunion. Das war klar und das war ja auch der Hauptgegner seit Ende des Ersten Weltkrieges, auch der USA. Und schon deswegen war also in der amerikanischen Führung, sowohl in der Regierung, mit der Ausnahme Finanzminister Morgenthau, und eben bei den großen amerikanischen Konzernen und ihren kreditgebenden Wall Street Banken, da gab es keine Vorbehalte gegen Hitler.
Naja, ganz im Gegenteil. Ich habe ja noch was Kurioses gelesen, dass die US-Medien auch Hitler gefeiert haben. Der Zeitungsmogul Hearst gab Hitler sogar eine Kolumne. Also war der richtig populär in den USA dann, oder?
Ja, aber das hatte auch schon mit Mussolini angefangen.
Ach so.
Ja, Mussolini.
Diktatorenkolumne.
Wobei der interessante Schlenker war, das habe ich in dem Buch ja auch dargestellt, Mussolini hat für eine Kolumne, die musste er ja nicht selbst schreiben, aber da stand dann sein Name drunter, ne, der hat dann $1,500 bekommen, während Hitler, hat man früh erkannt von Hearst, der ist irgendwie wichtiger und mächtiger, der hat dann $3,000 bekommen.
Und was stand in diesen Kolumnen? Worüber hat Hitler geschrieben?
Der hat also natürlich, ne, sozusagen eine Softsprache. Ja, wir müssen Deutschland wieder selbstständig machen. Wir müssen Deutschland wirtschaftlich hochbringen und wir müssen investieren und wir brauchen neue Straßen und ne, so das, was man sozusagen für ein breites Publikum sozusagen unverfänglich darstellen kann. Der hat da natürlich jetzt nicht groß auf Juden rumgehackt. Das hat er gegenüber deutschen Unternehmen ja auch erst sehr spät gemacht. Und Na, das konnte man da gut verkaufen.
Bei Ihnen steht, dass die USA aktiv die Olympischen Spiele 1936 in Berlin gerettet haben für Hitler.
Ja, es also die Olympischen Spiele für Berlin waren ja 1930 beschlossen worden vom Internationalen Olympischen Komitee, also als Hitler noch nicht an der Macht war. Und aber dann mit der Machtübernahme 1933 gab es dann eine internationale Boykottbewegung. Ja, das wurde zum Beispiel von der Sowjetunion, von der Spanischen Republik, aber auch von den damals ja weltweit, auch in Deutschland, Frankreich, sehr zahlreichen jüdischen Sportvereinen, Sportorganisationen mitgetragen, dieser Boykott. Und aber die USA haben in Verbindung mit anderen pro-deutschen, pro-kapitalistischen Staaten darauf hingewirkt, dass die Olympiade in Berlin stattfindet. Also zum Beispiel, da stimmten auch die Vertreter aus Belgien und Frankreich und England zu. Das waren ja alles hochrangige Adlige damals. Mhm. Ja, die selber ja auch dann große Aktionäre der Banken und Unternehmen in Belgien und so weiter. Auch zum Beispiel Südafrika, ja, der Apartheidstaat Südafrika hat auch mitgemacht und hat gesagt, die Olympiade muss in Berlin stattfinden. Und natürlich auch das ja ähnlich regierte Japan hat auch gesagt, ja, die Olympiade muss in Berlin stattfinden.
Und dann, also wir haben jetzt gelernt, es geht nur ums Geld. Es geht nie es geht im Grunde nie um Moral. Aber jetzt noch eine Frage. War es nicht auch, wenn ich mich recht erinnere, John McCloy, der spätere hohe Kommissar der USA für die Bundesrepublik, der dann auch bei Hitler bei den Olympischen Spielen saß?
Ja, ja, also ne, das steht auch in dieser von mir genannten Biografie über John McCloy. Der durfte dann bei den Olympischen Spielen im Olympiastadion neben Hitler und Göring auf der Ehrentribüne sitzen. Ja. Und naja, aber ne, die Geschichte hat auch damit zu tun, dass die vorherigen Olympischen Spiele, die hatten ja in Los Angeles stattgefunden. Ne, und das war zum ersten Mal, glaube ich, in den USA und die USA ne, sozusagen mit ihren Künsten auch in Hollywood gelernt, wie man so ein Großereignis sozusagen medial und ne, mit zusätzlichen Events und Aufmärschen und Lichterketten und so weiter, wie man das aufmöbelt. Ne, das hat ja dann auch ne, die Hitler-Regierung mit Goebbels und so weiter auch übernommen. Die haben ihre Olympiade ja an Los Angeles sozusagen orientiert. Und Hollywood hat ja dann auch schon vor 1933 für Hitler und so weiter produziert. Ja, Werbefilme, Wochenschaufilme, ne, Wahlauftrittsfilme und so weiter.
Noch ein kleiner Schlenker zu einem anderen großen Thema Ihres Buches, weil das ist ja sehr reich. Das sind ja sehr, sehr viele Themen drin. Sie schreiben, die USA sind zur neuen modernen Kolonialmacht geworden. Was genau meinen Sie damit?
Ja, also als Kolonialmacht hatten sich die USA ja bekanntlich schon im 19. Jahrhundert gegenüber Lateinamerika, ne, ihrem sogenannten Hinterhof, entwickelt mit unterschiedlichen Interventionen. Also bekannt ist zum Beispiel, ne, als die USA in Südamerika gesagt haben, ja, wir brauchen für den internationalen Handelsverkehr einen Kanal, ne, den Panama-Kanal, ne? Und dann hat aber damals der Staat dem zu dem die Panama-Region gehörte, gesagt, nee, das wollen wir nicht oder nur zu anderen Bedingungen. Und da haben die USA eben mit Hilfe von dort schon ansässigen amerikanischen Investoren und amerikanischem Militär eine Abspaltung der Panama-Kanalzone von dem bisherigen amerikanischen Staat organisiert, haben einen eigenen Staat gegründet, Panama, und haben dann eben den Kanal gebaut, der da bis heute steht. Und das ist jetzt nur ein Beispiel.
Ja, aber es gibt ja auch viele Beispiele aus dem 20. Jahrhundert. Ne?
Ja,
ne? Die Amerikaner haben, was ich im Buch entnommen habe, auch im Pazifik einfach mal so für ihre Militärstützpunkte ein paar Inseln okkupiert.
Ja, klar. Ne?
Guam und so. Also einfach so nach dem Motto, ihr gehört jetzt mir.
Ja, ja. Also nach dem Ausprobieren dieser Kolonialpolitik in ihrem lateinamerikanischen Hinterhof sind sie dann eben natürlich weiter gegangen, auch in Richtung Asien. Ne? Sie haben das schon erwähnt, haben dann einzelne Inseln einfach okkupiert, wie Guam, wo ja heute weiter ein großer amerikanischer Militärstützpunkt drauf ist. Und ne, mit dem ebenfalls sozusagen kolonialen Nachzügler Deutschland sind dann auch die USA mit Kolonist in China geworden. In China waren ja zuerst natürlich die Engländer und die Portugiesen, also die frühen europäischen Kolonialmächte. Aber im Ende des 19. Jahrhunderts kamen dann eben auch Deutschland und die USA als koloniale Nachahmer und Nachfolger kam auch dazu. Und dieser amerikanische Kolonialismus hat ja dann sehr viele verschiedene Ausprägungen genommen. Ich nehme mal jetzt ein ganz aktuelles Beispiel. Ich habe das im Nachwort erwähnt. Ne, der Digitalkonzern Apple lässt sein neuestes Smartphone Nummer 14 Pro heißt das, Smartphone 14 Pro, das kostet $2,000 in den USA, das lässt Apple in Indien von kasernierten Frauen entmontieren, die bekommen 80 Cent in der Stunde, bekommen aber diesen Lohn nicht ausgezahlt oder nur zur Hälfte, weil von den 80 Cent wird noch der Beitrag für die kasernierte Massenunterkunft abgezogen, für das schlechte Essen, was sie dort bekommen, und für den täglichen Transport von der Massenunterkunft in die Fabrik und wieder zurück. Ja?
Wahnsinn.
Ja, für 80 Cent in der Stunde. Und das macht ja Apple sozusagen und Microsoft und Intel, die amerikanischen Digitalkonzerne, machen ja diese modernisierte Form des Kolonialismus sozusagen weltweit. Also seit 20, 25 Jahren haben die das zunächst in China angefangen mit solchen kasernierten Niedrigstlöhnern. Das hat dann China allmählich verändert. Die haben die Arbeitsverhältnisse verbessert, die haben die Löhne nachhaltig angehoben. Ne? Und jetzt flüchtet Apple nach Indien, weil in Indien können die das zum Zehntel des Lohnes machen, werden von der indischen Regierung, die sagt dann, ja, wir fördern die Ansiedlung und da gibt es neue Arbeitsplätze, wie man das so halt verkauft. Das ist ich nenne das die Geopolitik der modernisierten Sklavenarbeit. Ja, und das ist eine Form des amerikanischen Kolonialismus. Ne? Ich habe jetzt zuletzt gesehen, eine französische Autorin hat das beschrieben, der größte Taxidienst der Welt, gegenwärtig Uber, ein amerikanischer Konzern, hat weltweit 5 Millionen Billigstarbeiter aus den ärmsten Staaten beschäftigt. Ja, Uber sucht gezielt auch zum Beispiel in den französischen Slums, wo die Migranten hausen. Ja, da suchen sie ihre Niedrigstlöhner, die dann also für Uber den Chauffeur spielen. Ja.
Wahnsinn.
Und das suchen sie in Afrika und das suchen sie in Asien. Ne, also das heißt, ne, das ist eine Form des modernen Kolonialismus.
Ja, und hat auch ein bisschen was von Sklaverei. Dr. Rügemar, vielen lieben Dank für Ihre Recherchen und Einsichten. Und wie gesagt, das Buch ist so dicht, da gibt es noch ganz viel. Und ich danke, dass Sie da waren.
Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit, dass ich Ihnen das mal so in Kürze erzählen konnte.
Sehr spannend. Tja, Leute, bei dem Buch habe ich echt noch öfter gestaunt. Für mich eine absolute Leseempfehlung, um den Horizont zu erweitern. Gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Genießt den Sommer. Wer weiß, was uns noch alles erwartet. Bis bald.